Religionsunterricht erzählte der Pastor den Kindern die Geschichte von Adam und Eva. Und als er so die Einleitung erzählt hat, schlug er die Bibel auf im Alten Testament und fing an zu lesen. Und Eva war, da musste er in seiner Bibel umblättern, dann las er weiter, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 50 Ellen hoch. Und von innen und außen war sie mit Pech beschmiert. Was war passiert? Er hatte aus Versehen zwei Seiten umgeblättert. Die Seiten der Bibel sind ja sehr dünn und kleben manchmal auch zusammen. Und so war er von der Geschichte von Adam und Eva in der Geschichte von der Arche Noah gelandet. Jetzt versuchte der Pastor allerdings, diese Sache irgendwie aufzuklären und zu interpretieren. Und so sagte er, naja, dass also Eva 300 Ellen lang war, 50 Ellen breit und 50 Ellen hoch, das kann man sich ja noch irgendwie vorstellen, denn schließlich ist sie ja die Mutter der Menschheitsgeschichte. Aber dass sie von innen und außen mit Pech beschmiert war, das muss man einfach glauben. Einfach glauben. Ich glaube, das ist gar nicht möglich, einfach glauben. Ist Glaube einfach? Wir wissen es ja nicht. Wir können es nicht beweisen. Wir können die Existenz Gottes nicht beweisen. Wie sollen wir etwas erklären mit unserem Verstand, was außerhalb unseres Systems liegt? Wenn Gott also ein allmächtiger Schöpfer ist, der außerhalb unseres Systems, unserer Erde lebt und irgendwo da existiert, mit anderen Dimensionen, mit anderen Hintergründen, für die wir gar kein Vokabular haben, vielleicht mit unserem dreidimensionalen Denken gar kein Verständnis haben, wie sollen wir denn etwas erklären außerhalb unseres Systems, das wir überhaupt gar nicht kennen? Und mit unserem Wissen, mit unserer Logik auch nicht begreifen würden. Stellt euch mal vor, auf meiner Handfläche würden ganz viele Ameisen leben. Das ist ein ständiges Gegrabbel hier auf meiner Handfläche. Und nun gibt es ein paar gläubige Ameisen auf meiner Handfläche, die sagen, ich glaube daran, dass es den Friedel gibt. Und das ist seine Handfläche, auf der wir leben. Aber eigentlich ist da noch ein ganzes System dran. Ein Mensch, kein Tier, ein höheres Wesen, auf dessen Handfläche wir existieren. Und es gäbe andere Ameisen, die sagen, was ein Quatsch, das stimmt alles nicht. Da existiert kein Friedel. Und nun stellt euch vor, ich würde gerne wollen, dass diese Ameisen erkennen, dass es mich gibt, dass ich tatsächlich existent bin. Was hätte ich für Möglichkeiten? Also zunächst könnte ich mal kräftig draufklatschen. Das würden die merken. Übrigens denken das auch manchmal Menschen über Gott, dass Gott dann irgendwelche Katastrophen schickt und mal richtig draufklatscht und als würden die Menschen dann an Gott glauben, wenn er sich über Katastrophen uns zeigen würde. Also ich glaube, das wäre keine gute Idee, den Ameisen zu zeigen, dass ich wirklich existiere. Insofern gäbe es vielleicht eine zweite Möglichkeit. Ich könnte laut rufen, könnte sagen, hallo Ameisen, hört ihr mich? Ich bin's, der Friedel. Wahrscheinlich wären sie dann taub, die Ameisen. Aber auch das denken manche Menschen über Gott, dass Gott da mal so richtig schreit und ruft und dann ist, wie heißt es, zittern und, das ist so eine Aussage, die wir mal sagen, ne? Na ja, dann würde man mal so richtig merken, dass Gott existiert. Aber ich glaube, auch das wäre keine gute Möglichkeit, wenn wir vor Gott Angst haben müssten und er sich über solche Dinge uns mitteilen würde. Indem er laut vom Himmel ruft und alle vor Angst sich klein machen müssen. Ich glaube, es gäbe eine dritte Möglichkeit, die wir eigentlich auch so kennen. Um wirklich diesen Ameisen zu zeigen, dass ich existiere, müsste ich eine Ameise werden. Ich müsste Ameisisch lernen, müsste eine Arbeit übernehmen in diesem Volk, müsste mit diesen Ameisen zusammen leben, ihre Kultur teilen, mit ihnen ins Gespräch kommen, das Leben teilen und ihnen erzählen, wer ich wirklich bin. Und spannend ist ja, dass genau das uns die Bibel mitteilt, dass wir selber keine Chance hätten, auf die Ebene Gottes zu kommen. Wir haben keine Chance, außerhalb unseres Systems andere Systeme oder andere Universen oder was auch immer noch außerhalb unserer Erde existiert, da Kontakt aufzunehmen. Also hat Gott sich entschieden, dass er auf unsere Ebene kommt. Ist Mensch geworden. Hat unsere Sprache gelernt, hat in unserer Kultur gelebt und hat durch sein Leben und Erklären den Menschen gezeigt, wie Gott ist und wer Gott ist. So steht es zumindest auch in der Bibel, dass wir davon ausgehen, oder Jesus sagt es selber, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. Also wenn wir im Grunde genommen etwas Zuverlässiges über die Existenz Gottes erfahren wollen, dann müssen wir uns das Leben Jesu anschauen. Wenn wir die Geschichten von Jesus kennen, sein Wesen erfahren, dann wissen wir gleichzeitig, wie Gott ist. Der Schöpfer des Universums. Der mächtigste aller Mächtigen. Vielleicht mal so am Rande ein kleiner Tipp. Ja, auch wir als Adventisten haben ja ein Buch seit Jahrzehnten übersetzt und immer wieder neu aufgelegt, das Leben Jesu von Ellen White. Was immer wieder neu auch in eine aktuelle Sprache gebracht wird, um letzten Endes zu zeigen, wer Jesus wirklich war, wie er gedacht hat, wie sein Wesen war. Also wenn wir etwas Zuverlässiges über Jesus wissen wollen, dann sollten wir die Geschichten von Jesus kennen. Vielleicht seine Biografie lesen. Dann wissen wir letzten Endes, wie Gott ist. Aber was für ein Gott ist das nun, der durch das Leben Jesu uns vorgestellt wird? Welches Bild teilt Gott uns über Jesus mit? Und wäre das ein Bild, wäre das eine Vorstellung über ein Wesen außerhalb meines Systems, dem ich vertrauen könnte, der mir so etwas wie Hoffnung vermittelt, Frieden schenkt. Was müsste das für ein Bild Gottes sein, das genau das erzeugt, diesen Frieden, diese Hoffnung? Übrigens, Hoffnung ist ja auch etwas, was außerhalb von mir liegen muss, sonst wäre es keine Hoffnung. Wenn ich es selber lösen könnte oder selber eine Idee hätte, dann brauche ich ja nicht auf etwas hoffen, dann kann ich es ja selber machen. Also Hoffnung ist immer etwas außerhalb von mir. Hoffen auf jemanden oder auf etwas, was nicht in meinem Einflussbereich liegt. Und hoffentlich aber etwas, wovon ich ausgehe, dass dieses mein Problem lösen kann. Also müsste doch auch ein Bild von Gott gezeichnet werden durch das Leben Jesu, das bei mir diesen Frieden, diese Ruhe auslöst, weil ich davon überzeugt bin, dass ich auf ihn hoffen kann. Also, dass er in der Lage ist, meine Probleme zu lösen. Nun gibt es ja viele Geschichten von Jesus. Und ich habe heute mal eine ausgesucht, weil ich finde, dass dort ein Detail über das Wesen Gottes erklärt wird, dass ich uns allen heute mitgeben möchte. Das ist die Geschichte in Markus Kapitel 5. Und ich lese sie euch mal eben vor. In dieser Geschichte stecken zwei Geschichten. Ich gehe auch auf beide Geschichten ein, beschränke mich aber erstmal auf die erste Geschichte und komme dann nochmal zur zweiten Geschichte. In Markus Kapitel 5, Abvers 21. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgekehrt, als sich am Strand wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, und warf sich vor Jesus nieder. Er bat ihn verzweifelt: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird. Jesus ging mit Jairus, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. Das ist die eine Geschichte, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und während jetzt Jesus mit Jairus in einer dichten Menschenmenge zu dem Haus von Jairus wandert, passiert eine zweite, parallele Geschichte. In der Menge war nämlich eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben, aber niemand konnte ihr helfen. Ihr Leiden war eher schlimmer geworden. Dann hatte sie davon gehört, dass Jesus Kranke heilt. Deshalb drängte sie sich durch die Menge an Jesus heran, berührte von hinten seinen Mantel und dachte dabei: Wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, sie merkte sofort, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Die Blutung hörte auf. Aber auch Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte: Wer hat mich angefasst? Seine Jünger antworteten: Die Leute bedrängen dich von allen Seiten und du fragst, wer dich angefasst hat? Aber Jesus sah die Frau an, die ihn berührt hatte. Die war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was an ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Jesus sprach zu ihr: Meine Tochter, weil du so fest an mich geglaubt hast, bist du gesund geworden. Gehe in Frieden, du bist geheilt. Man muss sich mal so die Situation vor Augen vorstellen. Jesus geht also mit einer dichten Menge durch das Land und plötzlich sagt er: Stopp! Alle stehen bleiben, keiner rührt sich. Mich hat gerade jemand angefasst. Und die Jünger sagen sich: Witzig, wir gehen in einer dichten Menge, dich berührt ständig jemand. Und Jesus sagt: Nein, 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 das meine ich nicht. Von mir ging gerade Kraft aus. Von mir ist gerade Energie geflossen. Von mir ging gerade Heilungsenergie raus. Hier ist gerade etwas ganz Besonderes passiert. Und so dreht Jesus sich um und sucht nach der Ursache, warum hier Heilungsenergie aus ihm rausfloss. Was sagt diese Geschichte, diese Tatsache, diese kleine Begebenheit über das Wesen Gottes aus? Die Frau hatte mit Jesus nicht geredet. Sie hatte nicht mit ihm erst ein Gespräch geführt: Ich bin krank und könntest du mich vielleicht heilen? Und dann sagt Jesus: Na, okay, ich mache mal einen kleinen Brei und dann rühre ich den irgendwie und spreche noch eine Zauberformel und dann geht es vielleicht wieder. Oder geh erstmal irgendwo hin und tauch 7-mal unter oder mach irgendwas. Ohne dass Jesus in irgendeiner Weise involviert wurde, ist aus ihm Heilungsenergie geflossen. Ohne dass er vorher hätte sagen können: Ja, so soll es geschehen. Man könnte fast denken, ohne seine Einwilligung ist aus ihm Kraft gezogen worden. Und wodurch? Der Text sagt: Durch dein Vertrauen. Ich brauche nur den Saum deines Gewandes berühren. Dann wäre ich gesund. Das ist für mich ein Merksatz, den ich uns allen heute mal schenken möchte, weil der unser Leben verändern kann. Vertrauen scheint die Kraftquelle zu sein für Gottes Wirken. Vertrauen ist die Kraftquelle für Gottes Wirken. Wenn wir uns also Gedanken machen über die Existenz Gottes und inwiefern diese Existenz in meinem Leben eine Bedeutung haben kann, dann scheint das Ausschlaggebende Vertrauen zu sein. Die Bibel spricht nicht davon, dass ich Gottes Existenz erklären können muss. Dass ich irgendwie erst Kontakt mit Gott aufnehmen muss und ihn verstehen muss, alles begriffen haben muss über ihn, ihn beweisen kann. Und dann könnte man auch die Auswirkungen erleben. Wir als Christen wollen so oft alles wissen und verstehen und erklären können. Und die Bibel spricht davon, das kannst du gar nicht. Weil wie willst du etwas erklären, was außerhalb deines Systems liegt? Was du vielleicht überhaupt nicht begreifen kannst, gar nicht mit Worten fassen könntest. Aber das erwarte ich auch gar nicht von dir. Ich erwarte nicht, dass du erst etwas tun musst, damit du die Macht Gottes erlebst. Das ist übrigens in allen anderen Weltreligionen so. In allen anderen Weltreligionen ist es eine Religion von unten nach oben. Der Mensch muss was leisten, um dann die Gnade des Gottes oder wem auch immer spüren zu können. Und das Christentum ist die einzige Religion, die von oben nach unten ist, wo Gott etwas tut, wo er auf unsere Ebene kommt und etwas für uns leistet. Und anscheinend muss ich dafür noch nicht einmal fragen. Herr, darf ich? Sondern ich muss ihm nur vertrauen und die Heilungsenergie würde fließen. Wenn doch Vertrauen die absolute Grundlage ist, warum fällt uns das dann so schwer? Warum fällt uns erwachsenen Menschen das so schwer, Gott zu vertrauen, ihm das zuzutrauen? Ich vermute persönlich, dass es vielleicht daran liegt, dass wir als Erwachsene unser kindliches Vertrauen verloren haben, dass es verkümmert ist. Deswegen betont Jesus ja an vielen Stellen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr vielleicht meine Existenz niemals spüren. Vielleicht haben wir heute zu viel Verantwortung. Vielleicht tragen wir zu viel Stress und Aufgaben, die wir lösen müssen mit uns herum, dass wir nicht einfach innerlich sagen können, ach, ich vertraue, das wird schon alles gut. Wir müssen heute vieles leisten, wir dürfen uns heute keine Fehler erlauben, wir müssen recht schnell Dinge erledigen und das muss auch möglichst perfekt sein. Da habe ich keine Zeit zu hoffen, zu vertrauen, dran zu glauben, dass das schon irgendwie passiert. Da muss ich die Probleme selber lösen und das am besten zackig. Wenn Gott uns immer wieder darauf hinweist, dass wir da doch von den Kindern lernen können, dann frage ich mich, wie das denn bei Kindern ist. Warum fällt es Kindern so leicht zu vertrauen? Wie machen Kinder das? Denkt ein Kind darüber nach, ob die Mama heute Abend um 18 Uhr auch wieder Abendbrot vorbereitet hat? Macht sich ein Kind im Laufe des Tages darüber Gedanken? Na, mal sehen, ob heute Abend es wieder Abendbrot gibt. Macht ein Kind sich darüber Gedanken, wie die Zusammenhänge sind? Also die Mutter muss ja, um abends Abendbrot machen zu können, eigentlich müssten die Eltern ja eine Arbeitsstelle haben, um überhaupt Geld zu verdienen, um mit diesem Geld dann in einen Supermarkt zu fahren, um dort die Lebensmittel zu kaufen. Und die Mutter müsste dann auch nochmal wissen, wie man mit diesen Lebensmitteln umgeht, um dann etwas zuzubereiten, worauf sich das Kind dann schon freut und abends ein leckeres Abendbrot hat. Macht sich ein Kind darüber Gedanken, oh, hoffentlich haben meine Eltern diesen Monat wieder genügend Geld verdient, damit ich heute Abend wieder ein Abendbrot bekomme? Vermutlich würde das Kind das, die ganzen Zusammenhänge auch überhaupt nicht verstehen. So differenziert könnte das Kind noch gar nicht denken, welche Dinge alle notwendig sind um das Kind herum, damit es funktioniert und man abends Abendbrot hat. Und das Kind würde auch 5 Minuten vorher nicht plötzlich nervös werden und denken, ich habe noch gar nichts gehört in der Küche. Na, mal sehen, ob das überhaupt klappt. Das Kind würde wahrscheinlich die ganze Zeit spielen, bis die Mutter ruft, Essen ist fertig. Gott erklärt uns doch auch nicht alle Zusammenhänge. Was er alles machen und tun muss, damit sein Versprechen umgesetzt werden kann. Das würde wahrscheinlich auch gar nichts bringen, dass Gott anfängt, uns das zu erklären, weil wir es eh nicht verstehen könnten. Gott will uns auch nicht überfordern, weil wir das mit unserer Logik vielleicht auch gar nicht so schnell raffen würden. Deswegen erklärt Gott uns auch nicht alles, was um uns herum passiert und was er alles zu tun hat, damit sein Versprechen am Ende umgesetzt werden kann. Sondern er erwartet nur, dass wir davon ausgehen, dass pünktlich alles vorbereitet ist. Wir müssten vielleicht mal Vertrauen definieren. Und ich glaube, Vertrauen bedeutet, so zu leben, als wenn Gott es bereits erfüllt hat. So zu leben, als wäre es vollbracht. Mach dir keine Sorgen. Alles fertig. Vertrauen bedeutet nicht, dass ich mir selber anfange, Gedanken zu machen und versuche, das logisch zu erklären. Und wenn ich es verstanden habe, dann habe ich Hoffnung. Weil das ist nicht die Definition von Hoffnung. Hoffnung heißt, ich verstehe es ja nicht, ich weiß es selber nicht, ich kann es in meinem System nicht lösen. Ich hoffe da auf jemanden, auf etwas, das in der Lage ist, die Fähigkeiten hat. Und jetzt komme ich zurück zu der anderen Geschichte, die ja gleichzeitig passiert, die Geschichte mit Jairus. Eigentlich ist Jesus ja unterwegs zu der Tochter von Jairus. Hat nebenbei noch gemerkt, ups, das habe ich auch schon mal automatisch was getan, war gar nicht geplant. Vertrauen scheint da eine ganz wichtige Komponente zu sein. Aber jetzt geht die eigentliche Geschichte weiter. Ich lese mal den Zusammenhang einmal vor, ab Vers 35, Markus 5, Vers 35. Noch während er mit der Frau redete, die gerade geheilt wurde, kamen einige Leute aus dem Haus des Jairus gelaufen und riefen, deine Tochter ist tot. Zu spät. Es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus, zweifle nicht. Verlass dich ganz und gar auf mich. Er wies die Menschenmenge zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus, Jakobus, Johannes durften ihn begleiten. Als sie im Hause des Jairus ankamen, sah Jesus die vielen Menschen und hörte ihr weinen und jammern. Weshalb macht ihr solchen Lärm? Fragte Jesus die Leute. Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot. Er schläft doch nur. Das fanden die Leute so unsinnig, dass sie Spötte schlachten. Er schickte sie alle weg, nur die Eltern und seine 3 Jünger gingen mit zum Bett des Mädchens. Dann fasste er die Tochter des Jairus bei der Hand und sagte, steh auf, mein Kind. Da stand das 12-jährige Mädchen auf und lief im Zimmer herum. Ihre Eltern waren fassungslos. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Jesus verbot ihnen aber nachdrücklich, anderen davon zu erzählen. Und nun gebt dem Kind etwas zu essen, sagte er. Da haben wir uns vielleicht entschieden zu vertrauen. Sagen uns innerlich auch, okay, ich lebe jetzt so, wie als wäre es vollbracht. Ich gehe also innerlich beruhigt mit dem Meister zu dem Haus des Jairus, weil Jesus sagt, alles gut, ich komme mit, ich heile deine Tochter. Ich bin schon mal innerlich beruhigt, der Arzt kommt mit. Und dann plötzlich höre ich, es ist zu spät, die Tochter ist tot. Für einen Arzt tatsächlich auch die Katastrophe, er hätte helfen können, aber zu spät. Und ehrlich gesagt ist das doch tatsächlich unser Leben. Wir nehmen uns vielleicht jeden Tag vor, Gott zu vertrauen. Und ich sage mir das immer wieder, der Herr kann schon, er hat es versprochen, mach dir keine Sorgen, er wird schon irgendeine Lösung haben. Eine andere als ich habe ja gar keine oder nur komische Lösungen. Also Gott wird eine gute Lösung haben. Ich vertraue darauf, dass pünktlich, nicht zu zeitig, nicht zu spät, sondern rechtzeitig Gott eingreifen wird und das, was er vorbereitet hat, sich umsetzen wird. Und dann passieren in unserem Leben Katastrophen. Die Tochter ist tot. Zu spät. Es passieren Dinge in unserem Leben, die wir nicht geplant haben, die dann plötzlich noch dazukommen und wo wir dann manchmal berechtigt aus unserer Perspektive sagen, Gott, warum? Ich habe doch schon so lange gebetet. Ich habe doch gehofft, dass das passiert. Und jetzt stattdessen, dass es besser wird, wird es schlimmer. Jetzt ist noch das dazu gekommen, noch das dazu gekommen, noch das dazu gekommen. Ergo, was bringt's? Wenn du nicht rechtzeitig handelst. Und Jesus ist in dieser Geschichte irritiert. Er nimmt sich Jairus zur Seite und sagt, Jairus, zweifel nicht. Hier ist eine Katastrophe passiert, die Tochter ist tot. Deine Tochter ist gestorben. Aber es ist überhaupt kein Grund, jetzt zu zweifeln. Für mich hat sich überhaupt nichts geändert. Ich habe gesagt, ich helfe dir. Jairus, zweifel nicht. Mach deinen Job. Du sollst vertrauen. Und es heißt sogar im Text, verlass dich ganz und gar auf mich. Ich bin die Kraftquelle. Und ich wirke. Lass dich von den Katastrophen, von den Dingen, die aus menschlicher Sicht die ganze Sache noch schlimmer machen, lass dich davon nicht ablenken. Verlier bloß nicht dein Vertrauen. Das ist die Kraftquelle. Und dann kommen sie zu dem Haus und die Menschen jammern. In Palästina, im arabischen Raum, ist das so Sitte, Kultur, dass man laut weint und jammert und schreit, um die Trauer auszudrücken. Und Jesus kommt dahin und sagt, warum macht ihr so einen Lärm? Ihr vertraut mir überhaupt nicht. Ob ich hier bin oder nicht, das scheint bei euch überhaupt nichts auszulösen. Ihr seid in eurer Welt. In eurer Welt ist was Schlimmes passiert, was ihr nicht lösen könnt, und jetzt seid ihr am Jammern und es ist alles vorbei. Hallo, sieht mich jemand? Ich bin auch noch hier. Sie beachten Jesus anscheinend gar nicht. Sie glauben ihm nicht. Sie vertrauen ihm nicht. Und etwas, was wir auch in unserer Gesellschaft erleben, dann fangen Menschen an zu spotten. Und auch der Text erzählt es. Als Jesus sagt, sie ist doch gar nicht tot. Was bist du für ein Spinner? Dir sollen wir vertrauen? Ja, tatsächlich, manchmal passieren Dinge, wo wir denken, jetzt machen wir uns lächerlich, wenn wir jetzt sagen, und ich glaube trotzdem noch an Gott. Ich zweifle nicht an seiner Macht. Ich kann das jetzt gerade auch nicht erklären. Ist gerade alles schlimmer geworden. Aber ich zweifle nicht an seiner Macht. Für Jesus hat es sich nichts geändert. Die Tochter schläft, alles gut. Er weckt sie auf, alle sind glücklich. Nicht zu spät, nicht zu früh, genau zum richtigen Zeitpunkt. Wahnsinn, was Vertrauen in unserem Leben alles bewirken kann. Jesus sagt, er ist der Heiland, der gekommen ist, um in unserem Leben heil zu machen, was kaputt gegangen ist. Vertrau darauf. Er hat keine andere Rolle. Das ist seine Rolle. Um wieder ganz zu machen, was in deinem Leben kaputt gegangen ist. Und gerade das, wo du denkst, jetzt ist vorbei. Keine Ahnung, wie das wieder ganz gehen soll. Aber Jesus bleibt da irgendwie ganz souverän. Und sagt, ja, für dich ein Problem, ja, für mich nicht. Wisst ihr, was ich mir für eine Frage gestellt habe? Ich habe mich gefragt, wenn das Wesen Gottes ist, das wir von Jesus lernen, wenn so Gott ist, was wäre so schlimm daran, wenn Gott nur so ist und nicht noch irgendwie anders? Dass er mich mal vergisst oder dass er ungerecht ist oder dass er mich bestraft oder dass es keine Ahnung was ist, dass er von mir was erwartet, was ich gar nicht kann. Was wäre, wenn Gott nur so ist? Dein Heiland, dein Retter, dein Messias. Wenn Gott nur so wäre, dann würde mir das tatsächlich Hoffnung geben. Weil ich mich da auf einen verlassen kann, der außerhalb meines Systems liegt und tatsächlich in der Lage ist, die Fähigkeiten hat, meine Probleme zu lösen. Gehe in Frieden. Frieden haben heißt nicht, dass alle Probleme gelöst sind. Frieden haben heißt, dass ich vertraue, dass ich hier eine Kraftquelle anzapfen kann, die in meinem Leben das bewirkt, wonach ich mich sehne. Und zwar auf Wegen, die ich vielleicht mir nie vorgestellt habe. Erstaunlich, welche Kraft unser Vertrauen haben kann. Nicht mehr, nicht weniger. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Friedel, ich muss dir was erzählen. Da und da ist das und das passiert. Das war so und so. Dann sage ich, oh, wie du mir das erzählst, ich glaube, du hast recht. Dann kommt ein anderer zu mir und sagt, Friedel, das, was der dir gerade erzählt hat, das war gar nicht so. Das war nämlich so und so. Dann sage ich, ah, okay, so wie du mir das erzählst, hast du wohl recht. Und dann kommt ein dritter zu mir und sagt, Friedel, du kannst doch nicht zu dem ersten sagen, du hast recht, und zu dem zweiten sagen, du hast recht. Sag ich, du hast recht. Wer hat denn bitte schon recht? Keiner hat die Wahrheit für sich gepachtet. Und nur weil du solche Erfahrungen gemacht hast, eine andere Erfahrung gemacht hast, ändert das nichts daran, dass Gott plötzlich so oder mal so ist. Die Wahrheit, so sagt es die Bibel, so gibt es uns Jesus mit, die Wahrheit ist nicht eine Sache, eine Angelegenheit, die sich mit Fakten erklären lässt, sondern die Wahrheit ist eine Person. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist nicht etwas, was ich beweisen kann, was ich erklären kann, was ich durch Fakten belegen kann. Die Wahrheit ist eine Beziehung zu einer Person, der ich vertraue. Das ist Wahrheit. Wahrheit ist in dem Sinne kein Fakt, kein Beweis. Die Existenz Gottes kann ich nicht beweisen. Ich kann sie spüren. Ich kann diese Kraftquelle spüren. Ich kann anderen Menschen nicht beweisen, dass Gott existiert. Ich kann sie nur ermutigen, zu vertrauen, dass sie spüren, dass Gott da ist. Wie Gott das auch immer macht, keine Ahnung. Es geht nicht um Beweise, es geht um ein inneres Gefühl in meinem Herzen. Das ist Vertrauen, das ist Liebe. Liebe kann ich auch nicht beweisen. Manche sagen, wie kannst du nur die oder den lieben? Ja, ich weiß, aber ich liebe ihn. Wie kannst du nur die Kinder lieben, wenn sie deine Tapete gerade mit Kreide angemalt haben? Oder beim Waschen des Autos ganz viele Kratzer reingeschliffen haben? Oder was auch immer. Liebe kann ich nicht beweisen, Liebe spüre ich. Dass dieser Glaube Sinn macht, dass er plausibel ist, das ist nicht beweisbar, das ist nur spürbar durch die Kraft des Vertrauens. Dazu möchte ich dich und alle anderen einladen, bitten, sich darauf einzulassen, hier dran zu arbeiten. Die Kraft meines Vertrauens. Lässt mich Gott in meinem Inneren spüren. Deshalb sagt Jesus auch berechtigt, werft euer Vertrauen nicht weg. Niemals, zweifle nicht. Zweifle niemals an der Macht Gottes. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Dafür würde ich gern beten. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, wie auch immer wir versuchen, Kontakt zu dir aufzunehmen, dich zu beschreiben, dich zu nennen, wahrscheinlich werden wir gar nicht dich so beschreiben können, wie du wirklich bist, weil du außerhalb unserer Existenz existierst und wir uns das gar nicht richtig vorstellen können mit unserem kleinen Denken, diesen großen Gott zu erklären. Ich bin so dankbar, dass wir in der Bibel lesen können, dass du uns durch deinen Sohn Jesus die Möglichkeit gegeben hast, wahrzunehmen, zu erkennen, wie du wirklich bist. Und dass ich das selber nicht auch alles erklären können muss, sondern dass ich dem vertraue. Dass ich da innerlich eine Hoffnung spüre auf dich, der in der Lage ist, mit wenig Aufwand Problemchen aus meinem Leben zu lösen. Bitte hilf uns, dass wir dieses Vertrauen wieder lernen, was in uns Erwachsenen vermutlich verkümmert ist. Dass wir uns das jeden Tag neu vornehmen und innerlich uns das immer wieder neu deutlich machen können, dass Vertrauen nun mal die Kraftquelle ist für dein Wirken. Hilf, dass wir diesen Frieden verspüren, den du uns versprochen hast, damit auch Vertrauen in unserem Inneren ein Stück leichter wird. Danke, dass du uns begegnen möchtest und dass du in den nächsten Tagen und Wochen jeden Einzelnen von uns mit deiner Liebe und deinem Frieden berührst. Amen.